Sie hören den Kurier.
Bevor wir starten, ein Hinweis in eigener Sache. Ihr wollt immer informiert sein über das wichtigste Thema von heute? Ob Corona, die aktuelle politische Lage, verrückte Diktaturen oder den Klimawandel? Wir fragen nach, Experten liefern die Antworten. Der Kurier Daily Podcast. Ein Tag, ein Thema. Überall, wo ihr Podcast hört und auf kurier.at/daily.
Während in China die Olympischen Winterspiele bereits voll im Gange sind, wartet nächste Woche ein Highlight für alle Fußballfans. Im Achtelfinal-Hinspiel der Champions League stehen sich Salzburg und Bayern München gegenüber. Ich habe im Vorfeld mit dem Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, Christoph Knehr, gesprochen. Wie gut sind die Bayern vor diesem Spiel in Form? Wie wird der Red Bull-Fußball in Deutschland gesehen? Und kann sich ÖFB-Star Sabitzer in München eigentlich noch durchsetzen? All das und mehr beantworten wir in dieser Episode. Viel Vergnügen!
Nachspielzeit, der Fußball-Podcast von und mit der Kurier Sportredaktion.
Herzlich willkommen allerseits zurück bei der Nachspielzeit. Mein Name ist Stefan Berndl. Die Sportwelt blickt ja derzeit vor allem nach China, wo es bei den Olympischen Winterspielen auch für Österreich um die begehrten Medaillen geht. Ein anderer sportlicher Höhepunkt rückt da fast etwas in den Hintergrund. Österreichs Serienmeister Red Bull Salzburg hat sich ja bekanntlich für das Achtelfinale der Champions League qualifiziert. Ein historischer Erfolg für den österreichischen Fußball. Am Mittwoch, den 16. Februar, wird es nun ernst. In Salzburg kommt es zum Hinspielduell mit einem der besten Teams der Welt, dem FC Bayern München. Der deutsche Rekordmeister ist dabei auch wenig überraschend der klare Favorit. Wir haben uns für diese Episode jedenfalls einen Blick von außen gesucht und ihn in Person von Christoph Knehr gefunden. Knehr ist Fußballchef bei der Süddeutschen Zeitung in München und begleitet die Bayern schon seit Jahren. Ich habe im Vorfeld der beiden Spiele mit ihm am Montag telefoniert. Wir sprachen unter anderem über die Ausgangslage und Erwartungen der Bayern und das Standing von Red Bull im deutschen Fußball. Aber ich würde sagen, hört doch einfach selbst. Ich freue mich ganz besonders jetzt am Telefon, den Fußballchef der Süddeutschen Zeitung, Christoph Knehr, zu begrüßen. Vielen Dank für Ihre Zeit und schöne Grüße nach München.
Ja, schöne Grüße zurück. Vielen Dank. Ich wäre jetzt auch gerne in Österreich da. Man reist ja schon so wenig leider im Moment.
Das ist richtig. Gehen wir gleich ins Thema. In einer Woche, knapp einer Woche, wartet jetzt das Hinspiel im Achtelfinale der Champions League zwischen Salzburg und Bayern München. Bevor wir darüber reden, ein kurzer Blick zurück. Das Jahr 2022 hat für die Bayern mit einer Niederlage begonnen gegen Gladbach. Danach folgten klare Siege gegen Köln und Hertha. Und zuletzt gab es jetzt einen hart umkämpften 3:2-Erfolg gegen RB Leipzig. Wie gut sind die Bayern in diesem Jahr schon in Form?
Ja, die Bayern sind sehr gut in Form, das muss man sagen. Sie haben immer so ein bisschen die kleine vereinsinterne Problematik, dass sie einen sehr kleinen Kader haben. Das ist aber offizielle Vereinspolitik. Also die Münchner sind immer der Meinung, wir dürfen nicht 20 Topspieler haben, sonst anhauen und stechen bei denen, die nicht in den Kader oder gar oder auf die Tribüne müssen. Deswegen darf da in diesem Kader nicht immer sehr viel passieren personell. Aber im Moment merkt man, wenn die üblichen 12, 13, 14 Spieler an Bord sind, dann ist die Qualität sehr, sehr, sehr hoch. Und die Pause hat den Bayern jetzt auch nicht sehr groß geschadet. Das war ja keine lange Pause da im Winter. Und die sind schon in Form.
Im Jänner hatten die Münchner ja mit einigen Corona-Fällen zu kämpfen. Jetzt aktuell gehen die Zahlen auch wieder nach oben. Wie ist da aktuell die Lage, was Corona angeht?
Ja, im Moment wird erstaunlich wenig bei Bayern diskutiert. Das war ja die große Diskussion im Herbst. Der Fall Joshua Kimmich hat ja tatsächlich bis in die bundesdeutschen Abendnachrichten um 20 Uhr geschafft als Topmeldung. Kimmich nicht geimpft. Diese Debatte hat den Verein schon sehr umgetrieben und die Debatte war auch nicht ungefährlich, weil sie natürlich schon Sprengpotenzial hatte. Man merkt, dass die ganze Gesellschaft darunter leidet und dieses Spaltpotenzial war kurz davor, auch die Kabine zu erreichen, weil natürlich ein Spieler wie Kimmich immer wieder ausgefallen ist, einfach nur, weil er als Kontaktperson in Quarantäne musste, weil er nicht geimpft war. Und natürlich hat dann die Kabine irgendwann angefangen zu gucken und zu grummeln und zu flüstern, warum spielt er eigentlich nie, warum ist er eigentlich ungeimpft, dann hat er sich auch noch infiziert. Jetzt ist die Debatte aber eigentlich zum Stillstand gekommen. Soweit man das weiß, sind die Spieler jetzt immunisiert, fast alle geimpft, Kimmich wahrscheinlich genesen. Und deswegen ist die Debatte jetzt zur Ruhe gekommen. Das hat dem Verein gut getan, denn da war schon eine Menge Problematik angelegt.
Abgesehen von der Corona-Debatte, was sind generell die Themen, die die Münchner aktuell beschäftigen? Da ist ja etwa zuletzt jetzt die Meldung gewesen, dass Manuel Neuer nach einer Knie-OP länger ausfällt. Dazu laufen auch einige Verträge von wirklichen Leistungsträgern am Ende der Saison aus. Was sind da aktuell so die Themen, die in München da diskutiert werden?
Also das Thema Neuer kam tatsächlich ein bisschen überraschend. Das haben die Bayern inzwischen ganz gut drauf, dass sie bei Verletzungsthematik ja immer so ein bisschen manchmal die Joker-Karte ziehen und dann plötzlich um 16.17 Uhr melden, Neuer wurde übrigens heute operiert, was dann gar niemand mitbekommen hat. Also der wird jetzt ein bisschen fehlen, der wird auch gegen Salzburg fehlen. Das ist natürlich schon eine Schwächung für den FC Bayern, das muss man eindeutig sagen. Nicht nur, weil Manuel Neuer sowieso nach wie vor der Beste der Welt mutmaßlich ist, sondern weil der Ersatztorwart Sven Ulreich zwar ein treuer Veteran ist, dem man dann schon auch traut, aber der niveaumäßig schon einige Stufen runter, zumal er ja praktisch keine Spielpraxis mehr hat. Das ist Punkt A. Wird die Mannschaft sicherlich auffangen, aber natürlich wird bei diesem offensiven Spielstil, den die Bayern da pflegen, ist ein Torwart, der jetzt mal fachspezifisch zu sagen, der dann ein mitspielender Torwart ist, der also auch mal rausläuft, eigentlich für das System von dem Trainer Nagelsmann sehr, sehr wichtig. Und das ist jetzt nichts, was Ersatztorwart Ulreich gerne macht. Also das ist schon eine Schwächung, erstens. Und zweitens, die auslaufenden Verträge beschäftigen den Verein tatsächlich, auch weil sie ja also in der Öffentlichkeit ständig angesprochen werden. Es ist aber auch so, dass die Bayern da versuchen, Ruhe zu bewahren. Aber es gibt natürlich intern schon Debatten. Also der Fall Niklas Süle hat die Mannschaft auch umgetrieben. Es gibt bei Bayern ja einen großen Kern von Spielern, die 1995, 96 geboren sind. Das sind Kimmich und Goretzka und Gnabry und eben auch Süle. Die kennen sich alle seit 10 Jahren in den Jugendmannschaften. Das ist eine verschworene Gruppe. Und deswegen hätten die Spieler es gern gesehen, das kann man so sagen, wenn Niklas Süle geblieben wäre. Aber die Bayern fanden jetzt so den Spieler nicht so wichtig, wie er sich selber möglicherweise sieht oder wie die anderen ihn sehen, und werden den Vertrag jetzt nicht verlängern. Und er wird den Verein dann auch verlassen. Das ist jetzt eher mal, das klingt wie eine Randpersonalie, aber der Mannschaft gefällt es nicht so sehr. Das kann man klar sagen.
Jetzt zum eigentlichen Thema zu Salzburg. Für die ist der Einzug ins Champions League Achtelfinale ein historischer Schritt. Die haben damit auch österreichische Fußballgeschichte geschrieben. Für die Bayern ist das natürlich mehr Business as usual. Mit welchen Erwartungen gehen die Münchner jetzt in diese beiden Duelle?
Ja, es wurde ja am Anfang ein bisschen geschmunzelt erst, wenn man sich erinnert, dass die Auslosung ja eigentlich zweimal vorgenommen werden musste. Im ersten Los hatten die Bayern Atletico Madrid, und das ist ja der Gegner, gegen den man überhaupt nicht gerne spielt, weil die ja einen Spielstich, der nur ihnen selber gefällt und Gegnern immer sehr wehtut. Thomas Müller hat es ja, glaube ich, mal die größte Rumpeltruppe Europas genannt, die Madrilenen, obwohl die natürlich hervorragend Fußball spielen, aber die spielen hart und knochig und gehen drauf. Insofern haben alle geschmunzelt, als die Wahl wiederholt werden musste und dann plötzlich das nahestmögliche Auswärtsspiel in Salzburg dabei rausgekommen ist. Trotzdem ist das Schmunzeln nicht so ganz lang im Gesicht geblieben. Also die Bayern gehen jetzt nicht davon aus, dass das ein Freilos ist. Sie sind schon der Meinung, dass Salzburg natürlich weniger unangenehm ist als Atletico. Aber es gibt im deutschen Fußball doch einen hohen Respekt vor dem, was Salzburg da tut. Also das kann man eindeutig so sagen. Zumal ja ganze Generationen inzwischen von Salzburger Spielern sich inzwischen großflächig auf die Bundesliga verteilen. Nicht nur auf Leipzig, auch in anderen Standorten gibt es ja Spieler, die wirklich ihre Karriere eigentlich in Salzburg begonnen haben. Von daher gilt Salzburg so als Top-Talente-Labor mit einem ganz klaren RB-Spielstil, wo man in Deutschland schon mit Respekt drauf guckt. Und die Bayern wissen, dass sie natürlich klarer Favorit sind, und die gehen in ihrem typisch bayerischen Selbstbewusstsein dann auch davon aus, dass sie das lösen werden. Aber die werden da nicht einfach mal ebenso hinfahren wie zu einem Auswärtsspiel im deutschen Pokal, zu einem Zweitligisten. Da ist der Respekt schon groß.
Die beiden Mannschaften sind ja letzte Saison schon aufeinander getroffen in der Champions League, damals in der Gruppenphase. Da hat es 2 Duelle gegeben. Die haben beide die Bayern gewonnen mit 3-1 und 6-2. Inwiefern lassen sich daraus noch Schlüsse ziehen, oder ist das immerhin, beide Trainer sind nicht mehr da. Einmal Hansi Flick bei den Bayern, der damals gecoacht hat, ja, und Jesse Marsch bei Salzburg. Oder sind das quasi zwei Mannschaften, die, abgesehen von einigen personellen Positionen, eigentlich nicht mehr zu vergleichen sind mit vor einem Jahr?
Ich glaube auch. Also die Bayern werden versuchen, sich von diesen 6 Toren, die da geschossen haben, nicht beeinflussen zu lassen, also um das nicht sozusagen auf die leichte Schulter zu nehmen, das Spiel. Aber sonst hat sich, glaube ich, der bayerische Fußball schon verändert. Also ich glaube, der Salzburger Fußball ist im Kern ähnlich geblieben. Der soll ja auch ähnlich sein. Das ist ja sozusagen Teil des Plans. Und der Trainer Jaisle kommt ja auch von einer ähnlichen, sagen wir mal, von einer ähnlichen Spielphilosophie wie alle Trainer in Salzburg. Julian Nagelsmann dagegen hat den Fußball der Bayern schon ein bisschen verändert. Das muss man sagen. Also er lässt die Grundprinzipien, die Hansi Flick da eingezogen hat, lässt er natürlich drin. Aber er hat da und dort noch ein paar Änderungen vorgenommen. Er spielt nicht mehr Viererkette, er spielt Dreierkette, er lässt fast noch offensiver spielen und so. Also das ist eine andere Bayern-Mannschaft, auch wenn sie von den Namen her sehr ähnlich ausschaut. Die ist sogar fast noch ein Tick weiterentwickelter, diese Bayern-Mannschaft, als sie vor einem Jahr war. Deswegen glaube ich, dass man da aus so einem Quervergleich jetzt nicht mehr allzu viele Rückschlüsse ziehen kann.
Apropos Nagelsmann, ist das jetzt nach einer halben Saison jetzt schon voller Nagelsmann-Fußball oder sieht man, dass da in gewissen Bereichen, an gewissen Positionen schon noch Verbesserungspotenzial und Änderungspotenzial da ist?
Also es ist schon noch Verbesserungspotenzial natürlich da, aber es ist schon sehr schnell gegangen, das muss man schon sagen. Also man hat diesem jungen Trainer ja sehr viel zugetraut, aber dass es so schnell geht, dass er sich diese Mannschaft sozusagen untertan macht, das verwundert doch so manchen. Er baut natürlich auf den klaren Spielprinzipien auf, die Hansi Flick ihm da hinterlassen hat. Er kann jetzt sozusagen eine Top-Mannschaft mit Top-Spielern, die Top-Automatismen hat, das ist natürlich auch eine dankbare Ausgangssituation, aber er kann da auch noch mal ein bisschen seinen Style dazugeben. Also wie gesagt, er spielt nicht mehr Viererkette, er lässt auf den Außenseiten mehr oder weniger Stürmer spielen, spielt eigentlich völlig ohne Außenverteidiger. Das ist schon sehr, sehr offensiv und das ist auch sehr, sehr riskant. Und das wissen die Bayern auch. Also ein Top-Gegner kann sie da auch mal in einer offenen Stellung erwischen und sie auch mal auskontern. Das wissen die aber auch. Das ist sozusagen mit eingepreist in ihrem Plan. Und wie weit dieser Plan dann trägt, muss man natürlich wahrscheinlich, bei allem Respekt vor Salzburg, so denken die Bayern, wahrscheinlich erst sehen, falls es mal ein Viertel- oder Halbfinale gegen Liverpool, gegen Manchester, gegen Real Madrid geben wird, dann wird man sehen, wie weit das trägt. Aber dass das so bruchlos funktioniert hat nach der Ära Flick, den die Spieler ja wirklich sehr, sehr gemocht haben, das ist schon sehr respektabel für diesen jungen Trainer, das muss man sagen.
Hansi Flick, Sie haben es jetzt schon angesprochen, ist sehr gemocht worden. Wie sieht das bei Nagelsmann aus? Der ist ja personell doch ein wenig ein anderer Typ. Jünger, ist er auch so ein Kumpeltyp wie Hansi Flick?
Naja, Hansi Flick war beides. Also Hansi Flick gilt immer so ein bisschen als der nette Herr Flick. Das war ja das Image, das er hatte, als er in den Job kam, weil er halt jahrelang der Co-Trainer von Jürgen Löw bei der Nationalmannschaft war und da ein bisschen als blasse Figur galt. Der kann schon auch Ecken und Kanten und Härten haben, der Hansi Flick. Das weiß die Mannschaft auch. Also er hat in München schon auch Trainings abgebrochen, wenn ihm das nicht gefallen hat und so. Ich glaube, sonst hat man keine Autorität in so einer Kabine mit so lauter Superstars. Und Nagelsmann macht das auf seine Art. Also Nagelsmann, eine ähnliche Generation, der macht mit denen auch einen Flachs und der nimmt auch mal einen Ball und schießt den Spieler ab im Training und lacht sich kaputt. Gleichzeitig ist es aber dann auch so, dass die Spieler trotzdem Respekt vor ihm haben und nicht als Kumpel betrachten, weil er dann plötzlich halt eine super Videoanalyse macht und einfach fachlich unangreifbar ist. Und von daher ist es eigentlich hat er überhaupt kein Akzeptanzproblem in dieser Mannschaft.
Red Bull ist jetzt in Deutschland bekanntlich keine Unbekannte. Mit Leipzig spielt ja ebenfalls ein Red Bull-Verein in der deutschen Bundesliga. Mittlerweile ist es die 6. Saison für die Leipziger. Gerade zu Beginn hat es da sehr viele Diskussionen gegeben, quer über alle Vereine und Fangruppierungen, sehr viel Kritik, Proteste, Boykotts, quer durch die Bank. Wie sieht das derzeit aus? Ist Leipzig und damit der Red Bull-Fußball, was die Akzeptanz angeht, dass sie sportlich oben mitspielen, hat man die letzten Jahre gesehen, aber sind sie, was die Akzeptanz angeht, mittlerweile auch schon mehr angekommen in der Bundesliga?
Man kann es nicht pauschalisieren, weil es ja sozusagen den Fan nicht gibt. Also ich glaube, in den klassischen Fangruppen, die man ja so die Ultra-Fangruppe nennt, wo die Hardcore-Fans stehen, da wird wahrscheinlich RB immer ein Akzeptanzproblem haben, weil das ja sozusagen die Ultras sind, die sozusagen die reine Lehre für sich reklamieren und die das Gefühl haben, der Fußball müsste nur aus Traditionsvereinen bestehen. Im Moment gibt es ja aber kaum Zuschauer in den Stadien, von daher gibt es auch keine Proteste und keine Plakate und keine Banner, da fällt das nicht so auf. Aber ich glaube, der sogenannte neutrale Fußballfan oder der neutrale Experte, der hat RB als Standort inzwischen akzeptiert, weil man auch sieht, dass da einfach zwar Geld vorhanden ist natürlich, aber dass da auch mit diesem Geld gute Arbeit geleistet wird. Also da werden gute Spieler gecastet, da wird wissenschaftlich gut gearbeitet. Das hat so ein bisschen so einen Start-up-Charakter und man sieht auch, dass diese Start-up-Clubs, da kann man ja auch Hoffenheim in Deutschland zum Beispiel dazu zählen, dass die durchaus in der Lage sind, halt die Alten herauszufordern. Viele Traditionsclubs sind gerade ein bisschen abgehängt in der zweiten Liga, gelistet oder im Abstiegskampf. Und da leisten diese modernen Clubs gute Arbeit insgesamt für den deutschen Fußball, indem sie die alten Clubs ein bisschen zum Nachdenken zwingen und ein bisschen vor sich hertreiben. Das ist schon ein Verdienst dieser neuen Standorte, das muss man klar sagen.
Bei den Bayern sind ja ebenfalls ein paar Akteure, die Red Bull-Vergangenheit aufweisen, allen voran natürlich Trainer Julian Nagelsmann, der zuletzt 2 Jahre bei RB Leipzig gecoacht hat. Dazu noch Upamecano und natürlich Sabitzer als Österreicher. Die haben beide vor Leipzig auch in Salzburg gespielt. Inwiefern ist das natürlich mit Trainer Nagelsmann, aber auch mit 2 Spielern, dass die quasi die Red Bull-Schule mitgemacht haben oder kennengelernt haben, inwiefern ist das jetzt auch ein Vorteil für das kommende Duell?
Ich glaube, ein Vorteil ist es nur, weil Nagelsmann natürlich durch seine Leipziger Zeit einfach sehr genau weiß, wie RB-Fußball funktioniert. Dieses Thema hatten wir ja auch jetzt am vergangenen Wochenende schon, als Bayern ja gegen Leipzig gespielt hat. Auch da wurde darüber natürlich gesprochen. Ich habe da im Vorfeld mit dem Leipziger Torwart Gulacsi gesprochen, der ja seit vielen Jahren in Leipzig ist, der sowohl den Leipziger Fußball kennt, wie auch den Trainer Nagelsmann. Und am Ende kommt dann raus, wenn man mit solchen Spielern spricht, die sagen dann, ja, wir kennen uns alle gut, wir wissen ganz genau, welchen Fußball Nagelsmann spielen will, der weiß ganz genau, was wir spielen wollen. Aber das gleicht sich am Ende des Tages dann auch wieder aus und steht irgendwie pari pari. Das wird das Spiel nicht entscheiden. Aber in dem Fall ist es, glaube ich, klar, Nagelsmann wird die Spielvorbereitung ein bisschen leichter fallen. Und wenn er bayerische Analyseabteilung ihre Bilder zeigt im Vorfeld, dann wird sehr schnell sehr klar werden, welchen Fußball Salzburg spielt. Und den kennt Nagelsmann natürlich gut, vielleicht wird ihm da die eine oder andere Schwachstelle mehr einfallen, wie man dem Gegner ärgern kann. Aber grundsätzlich wird moderner Fußball halt so durchleuchtet, dass das, glaube ich, keine große Rolle spielt.
Zum Thema Sabitzer, das ist natürlich auch aus österreichischer Sicht auch sehr spannend. Der ist im Sommer zu den Bayern gegangen, eben von RB Leipzig, spielt seitdem eher eine Nebenrolle. Zuletzt gab es da auch einen kleinen öffentlichen Seitenhieb von Rummenigge, der ihn einen Luxustransfer nannte und dass er nicht so weitergeholfen hat, wie man sich das gewünscht hätte. Mhm. Der Manager von Sabitzer hat gleich entgegnet, dass der es Zeit gebraucht hätte und sich jetzt dann durchsetzen wird. Wie beurteilen Sie seine Rolle bei den Bayern? Wird er aus dieser Nebenrolle irgendwie rauskommen oder ist das einfach diese Position, die für ihn, ja, wo er nicht mehr rauskommen wird wahrscheinlich?
Ja, das ist schwierig. Man wird beobachten müssen. Also zunächst mal ist es auch klar, dass der nach München kommen durfte, finde ich. Also der Bayern behauptet zwar immer, meinen sie auch, dass der Verein Personalien macht. Das war ja ein Konfliktpunkt mit dem Hansi Flick, dass nicht der Trainer irgendwie einen Wunschzettel aufschreibt, sondern dass der Verein die Hoheit und den Hut auf hat. Das ist ja auch richtig so. Trotzdem war es natürlich okay, dass der Nagelsmann einen Spieler sozusagen zum Einstand spendiert bekommt, den er aus Leipzig gut kennt und gut einschätzen kann. Von daher hat der Transfer natürlich schon einen gewissen Sinn ergeben. Tatsächlich ist Marcel Sabitzer bisher noch nicht angekommen, hat natürlich auch mit Verletzungsproblematik zu tun. Und es ist natürlich auch schwierig er hat halt von Anfang an sicherlich gewusst, dass er jetzt eine andere Rolle hat. Bei Leipzig war er im Grunde der Führungsspieler, der, an dem sich alles ausrichtet. Und in München kommt er in eine Mannschaft, wo auf seiner Position Kimmich und Goretzka spielen. Das sind ja auch schon die Führungsspieler in München und 2 junge Führungsspieler. Das heißt, seine Führungsqualität war in München eigentlich nicht gefragt. Also da ist ein anderer Marcel Sabitzer nach München gewechselt als der in Leipzig war. In München ist einfach seine fußballerische Qualität im Zentrum gefragt. Da steht er halt hinter diesen beiden, weil die einfach von der Hierarchie und auch von der Qualität her wahrscheinlich vor ihm liegen. Und jetzt kam zuletzt noch erschwerend hinzu, dass die Bayern ja auch noch den Franzosen Tolisso auf der Position haben, der mal 40 Millionen gekostet hat vor 5 Jahren und auch Verletzungsprobleme hat. Der ist jetzt auch wieder gesund und das ist auch ein ausgezeichneter Spieler. Und jetzt, wo Goretzka fehlt, nimmt dessen Position nicht Sabitzer ein, sondern der Tolisso. Allerdings wird Tolisso den Verein möglicherweise im Sommer verlassen, weil sein Vertrag ausläuft, sodass Sabitzer dann sozusagen in der Hierarchie wieder auf die 3 rücken würde, also als erster Backup fürs Zentrum. Aber ich glaube, im Moment fehlt mir die Fantasie, mir vorzustellen, dass er diese Rolle überschreitet. Also ich glaube, die Bayern sehen ihn auch gar nicht als Stammspieler in München oder gar als Führungsfigur. Die wissen genau, wenn jetzt im Champions-League-Viertelfinale der Goretzka oder der Kimmich fehlt, dann brauchen wir einen Spieler, den wir einsetzen können, wo wir ein gutes Gefühl haben und wissen, der hat das Niveau drauf. Das wäre dann der Sabitz. Aber wenn alle gesund sind, wird er mit Sicherheit auf der Bank.
Gibt es eigentlich von den aktuellen Salzburg-Spielern einen, bei dem Sie sich vorstellen könnten, der würde gut zu den Bayern passen? Etwa einen Karim Adeyemi im Sturm? Gibt es da irgendjemanden?
Naja, über Adeyemi wird ja viel diskutiert in Deutschland, weil der ja A, so ein Shootingstar ist, der das plötzlich bis in die Nationalmannschaft geschafft hat nach den beiden gescheiterten letzten deutschen Turnieren, ist ja da die Sehnsucht nach einem gewissen Umbruch groß. Deswegen hat er es sozusagen direkt in den DFB-Kader geschafft. Und die große Geschichte ist ja die, dass er als 10- oder 11-Jähriger ja beim FC Bayern schon war und damals ausgemustert wurde, was natürlich im Alter von 10 vielleicht noch nicht wirklich was aussagt. Das ist die große Geschichte in München. Er hat ja auch einen Vertrauten hier in der Stadt, Manni Schwabel aus Unterhaching, den ehemaligen Bayern-Profi, der ihn also ein bisschen väterlich, onkelig betreut. Deswegen wird der Name hier natürlich immer wieder gehandelt. Und wenn man es richtig hört, gab es da auch schon mal entfernte Gespräche. Aber nach allem, was zu hören ist, ist der Borussia Dortmund, glaube ich, sehr weit vorne in dieser Transfer-Sache. Also man hört, dass der Adeyemi tatsächlich vor einem Wechsel nach Dortmund stehen würde, die sich ja möglicherweise wiederum für den Abschied von Haaland aufstellen müssen. Ich glaube, dass da jetzt kein aktueller München-Transfer ansteht. Und so wie ich den Spieler Adeyemi aus der Halbdistanz einschätze, ist das auch ein Spieler, der sozusagen, der schon unglaublich viel kann, unglaublich viele Waffen hat, der aber schon noch wachsen muss, wie das im Fußball so schön heißt, und dafür Spielpraxis braucht. Und die würde er in diesem Münchner Luxuskader wahrscheinlich nicht in jedem Spiel von Anfang an kriegen. Von daher wäre da ein München-Transfer wirklich die Frage, ob das schon jetzt sinnvoll wäre. Da wäre der Zwischenstep nach Dortmund oder zu einem vergleichbaren Club wahrscheinlich sinnvoller. Oder er bleibt in Salzburg und spielt und ist dort halt ein wichtiger Spieler. Das ist er da ja auf jeden Fall.
Sie haben jetzt schon einiges angesprochen, auch inwiefern Salzburg quasi sich schon international, auch in Deutschland natürlich, Respekt verschafft hat mit den Leistungen der letzten Jahre. Wie wird denn generell aus deutscher Sicht, aus Münchner Sicht, der österreichische Fußball in den letzten Jahren wahrgenommen und eingeschätzt? Und inwiefern geht das über Salzburg hinaus, die ja natürlich omnipräsent sind jetzt die letzten Jahre auch in der Champions League? Wie gesagt, noch nicht Stammgast, aber sich zu dem hinarbeiten. Wie wird da der österreichische Fußball gesehen?
Also zunächst haben die Bayern ja eine Eingemeindung vorgenommen. Sie haben ja immer den David Alaba, der wurde ja am Ende fast als Münchner gehandelt. Da hieß ja immer, das ist ein selbst ausgebildeter Spieler. Also der wurde dann fast schon über die Grenze hinweg eingemeindet. Das ist aber natürlich sowieso ein Spieler, den man immer höchst geschätzt hat in München. Und ich glaube, dass der österreichische Fußball inzwischen natürlich in Deutschland einen sehr, sehr hohen Stellenwert hat. Erst allgemein beim sogenannten Zuschauer, weil die Zuschauerinnen und Zuschauer natürlich die irgendwie fast alle Spieler der österreichischen Nationalmannschaft kennen, weil es ja gute alte Bekannte inzwischen aus der Bundesliga sind. Und man sich immer fragt, wenn man diese Mannschaft anschaut, müsste die nicht eigentlich noch viel besser sein? Das ist ja wirklich eine Top-Mannschaft. Die Spieler kennt man ja alle. Das ist sozusagen die Sicht der neutralen Zuschauerinnen und Zuschauer. Und das andere ist, die abseits von München, wenn man mal die ganze Bundesliga nimmt, die Bundesliga-Manager, die haben einen extremen Respekt vor Salzburg, beziehungsweise vor Österreich, weil Österreich inzwischen halt als Top-Einkaufsland gilt. Nicht umsonst sind ja so viele Bundesligaspieler, also viele österreichische Spieler in der Bundesliga, weil die Bundesliga-Manager wissen, das sind Spieler, die sind auf diesem irren internationalen Markt noch bezahlbar. Die sind inzwischen extrem talentiert. Die haben überhaupt keine Eingewöhnungsschwierigkeiten, weil sie die Sprache sprechen oder sowas Ähnliches wie die Sprache sprechen. Und deswegen sind die Österreicher wie auch die Schweizer im Übrigen in der deutschen Bundesliga ein ganz begehrter Importartikel, wenn ich es mal so sagen möchte. Also die Zeit, wo man noch die alte Cordoba mehr immer verbreitet hat und so ein bisschen von oben schräg runtergeschaut hat, also die Zeit ist wirklich lange vorbei.
Ist natürlich auch eine Generationenfrage. Die Cordoba mehr ist mittlerweile auch bei den Jüngeren nicht mehr das große Thema, das vielleicht noch vor ein paar Jahren war.
Wahrscheinlich ist es genauso, ja.
Kurze Frage zum Abschluss. Sie haben jetzt schon anklingen lassen, die Bayern auch mit dem Selbstverständnis, die werden sich da durchsetzen. Wenn Sie jetzt im Hinspiel Salzburg gegen Bayern auf ein Ergebnis tippen müssten, wie würde das lauten?
Ich glaube, dass die Bayern sind im Moment offensiv ausgezeichnet. Und man als Gegner hat, ist es wirklich unglaublich schwer, da eine Idee zu entwickeln. Weil wenn man zufällig mal den Lewandowski im Griff hat, dann fliegt plötzlich der Müller ums Eck. Und wenn man den Müller kalt spielt, dann kommt plötzlich der Sané, der jetzt eine völlig neue Rolle spielt, durch die Mitte. Oder es kommt der Gnabry oder der Coman über den Flügel gesaust. Da ist offensiv unglaublich viel Power, sodass ich glaube, dass die Bayern immer in der Lage sein werden, egal ob auswärts oder zu Hause, Tor oder Tore zu schießen. Gleichzeitig ist die Defensive konteranfällig. Und das ist ja was Salzburg und alle RB-Mannschaften gut können, schnell umschalten, schnell kontern. Deswegen könnte ich mir vorstellen, dass das so ein 2-3 oder ein 2-4 oder vielleicht auch ein 3-3 oder sowas. Ich würde die Bayern schon vorne sehen, aber ich glaube, dass da Tore fallen.
Alles klar. Lieber Christoph Knerr, vielen herzlichen Dank für die Zeit und die Analyse und wie schon zu Beginn, schöne Grüße nach München.
Ja, ich bedanke mich auch für den Auftrag, für die Anfrage und schöne Grüße zurück.
Und damit sind wir auch schon wieder am Ende dieser Episode. Vielen Dank noch einmal an Christoph Knär für seine Analyse und danke auch an alle fürs Zuhören. Wir lassen uns überraschen, ob Salzburg die Bayern wirklich fordern kann oder ob die Münchner ihrer Favoritenstellung wie zu erwarten gerecht werden. Das soll es jedenfalls von mir gewesen sein. Ich wünsche euch noch eine schöne Woche und hört gerne beim nächsten Mal wieder rein. Bis bald. Ciao.